SWR 2 Leben.
Das ist eine Amsel. Und das ist keine Amsel. Das ist Uwe Westphal, Doktor der Biologie.
Ich kann das aber noch viel besser, die Amsel.
Das echte Amselmännchen, schwarz und mit gelbem Schnabel, beginnt seinen Gesang etwa 45 Minuten vor Sonnenaufgang, informiert mich Uwe Westphal.
Die Amseln untereinander kennen sich. Sie wissen genau, da hinten, das ist Fritz, und da, das ist Horst, und da hinten, das ist Klaus. Wenn dann eine neue Amsel dazukommt, dann flippen sie alle aus. Also wenn die Reviergrenzen abgesteckt sind, dann wissen sie einfach, okay, der ist noch da, deswegen fangen die so früh morgens an, um zu zeigen, ah, Leute, ich habe die Nacht überlebt, feindliche Übernahme meines Reviers zwecklos.
Was für mich einfach pauschal Gesang ist, weiß Uwe Westphal genau zu unterscheiden.
Also wenn zwei Männchen sich wirklich ansingen, also konkurrieren miteinander, dann gehen sie in den sogenannten Kontergesang. Das heißt, in den Gesangspausen des anderen fängt der andere sofort an mit einem ganz ähnlichen Motiv. Also sie matchen sich sozusagen.
Um
zu zeigen hier, wie stark sie sind. Im Grunde Gesang dient ja erstmal als Vorstufe vom Kampf. Aber wenn das nicht reicht, dann können die sich auch körperlich behaken. Die Weibchen noch mehr als die Männchen.
Apropos Weibchen. Die sind braun, irgendwo verborgen am Boden oder im Gebüsch, hören genau zu und treffen eine harte Auswahl, bei der mancher Herr leer ausgeht, erzählt er mir, und ich meine männliches Mitgefühl herauszuhören.
Denn wer am ausdauerndsten und am vielfältigsten singt, hat die besten Gene.
Was heißt Gene? Was sind gute Gene für ein Weibchen?
Also Fitness, körperliche Fitness. Dann nimmt das Weibchen das Beste, was es kriegen kann.
Als Paul McCartney die Amsel in einen Beatles-Song einbaute, sollte sie eine Metapher für die schwarze Bürgerrechtsbewegung sein. Sicher dachte er dabei weniger an den Raub des Nachtschlafs. Dieser Amselmann hatte sich dazu entschieden, seine Botschaft ausgerechnet von der Fensterbank meines Schlafzimmers im Dachgeschoss kundzutun. Und ich schlafe mit offenem Fenster.
Ich glaube, ich habe höchstens das Fenster zugemacht, aber sonst hätte ich mich gefreut, weil Amselgesang ist einfach so wunderschön.
Das ging mir am ersten Morgen auch so, aber am vierten Morgen nicht mehr. Aber die Amsel kam zuverlässig und die gesamte Vogelwelt stimmte nur allzu gerne ein.
Okay, also ich habe mir was einfallen lassen. Was könnte ich mir haben einfallen lassen?
Irgendwie Krähe vorzustellen oder so.
Nee, ich habe die Amsel aufgenommen und habe sie hinter ihr abgespielt. Und was passierte?
Normalerweise müsste sie dann noch intensiver singen.
So war es auch.
Weil sie ja denkt, da ist jetzt ein Rivale direkt im Revier und der singt auch noch genauso wie ich. Das ist natürlich die höchste Provokation.
Es war ganz genauso, wie Sie sagen. Diese Amsel fing noch lauter an zu schmettern. Aber interessanterweise kam sie am nächsten Morgen nicht wieder. Da habe ich was gemacht, was Sie nie machen würden, ne?
Ja, gut, bei einer Amsel ist das nun vielleicht nicht so dramatisch, aber bei selteneren Vögeln, also im Wald oder so, sollte man das auf keinen Fall tun.
Er selbst nutzt seine Imitationskunst nur, um bei seinen Führungen die Vogelstimmen für seine Kursteilnehmer unterscheidbar zu machen. Möglichst leise, sodass es die Vögel nicht hören. Als junger Mann hat er aber seine Fähigkeiten auch mal am lebenden Objekt ausprobiert, was er heute nie mehr tun würde. Während seines Studiums hatte ganz in der Nähe des Sees, wo er Gewässerproben entnommen hat, ein Wendehals sein Revier.
Wenn der dann sang, dann habe ich geantwortet und dann hat er so lange gesungen, der hört mich wieder auf. Und das ist natürlich gefährlich, denn da werden auch Feinde aufmerksam. Und irgendwann kommt dann der Waldkauz als der Fressfeind und holt sie vom Ast. Das hat auch viel mit Respekt zu tun, das macht man einfach nicht. Das habe ich sehr früh die Eingebung gehabt, wenn ich das nicht verantwortungsvoll einsetze, dann verliere ich diese Fähigkeit auch.
Dazu später noch mehr. Jetzt aber zurück zur Amsel. Nur mal angenommen, sie hätte ihn nach der 10. verkürzten Nacht doch angefangen zu stören. Was hätte jemand tun können, der die Sprache der Vögel beherrscht? Auch wenn er es nie tun würde. Eine Möglichkeit wäre der Warnruf gewesen, wobei Warnruf nicht gleich Warnruf ist.
Also es gibt verschiedene Stufen. Also das ist so der Bodenfeind-Alarmruf in milder Form. Das ist schon gesteigert und wenn sie dann richtig anfängt zu tixen, also das meistens, wenn sie Junge hat, dann so. Also ganz, ganz schrill, das kann ich gar nicht so schrill. Oder man macht den Luftfeinalarmruf.
130 Vogelstimmen kann Uwe Westphal nachahmen, darunter die verschiedenen Gesänge und Rufe innerhalb einer Vogelart. Er hat auch viel mehr Worte für das, was wir Laien nur zwitschern oder singen nennen.
So alte Verben, tirillieren oder eine Feldlerche jubiliert oder der Rotschenkel jodelt, Spatzen chilpen, die Kohlmeise läutet, die Blaumeise trillert, die Silbermöwe jauchzt. Was gibt's noch? Die Singdrossel schlägt, der Birkhahn zischt und kullert, der Rebhahn kräht.
Birkhahn kullert? Also ein paar müssen Sie mal vormachen.
Eine Wasserralle.
Wie ein Schwein.
Ja, es gibt den Moorochsen, die Rohrdommel. Also nicht alle Singvögel singen schön. Spatzen zum Beispiel, das Chilpen. Ist Gesang, aber würde man jetzt nicht unbedingt als Gesang so gerne hören. Oder
ist haben. Ein bisschen eintönig. Der Brehm, der hatte da irgendwie so einen fiesen Spruch zu den Spatzen.
Ein elender Schwätzer und so.
Genau,
Nee, aber das ist keineswegs so eintönig, sondern also ein Spatz zum Beispiel, der eine Frau sucht, doch der unverpaart ist, der singt so. Und wenn er dann verpaart ist, dann ist das viel schneller und schleifender.
Wer Vogelstimmen imitieren kann, sollte sich aber bloß nicht einbilden zu wissen, was der Vogel mitteilt.
Wir haben eigentlich nur ein sehr gering entwickeltes Verständnis, was Vögel eigentlich tatsächlich mitteilen. Gerade das Schnirksen der Amsel am Ende. Also da sind Botschaften drin, die wir nur raten können. Und Gesänge ist ja das eine, das ist ja noch einfach. Aber diese Rufe sind teilweise auch sehr ähnlich. Manchmal so eine andere, kleine andere Frequenz oder ein anderer Tonsprung drin. Und das hat ja schon eine andere Bedeutung. Also da bin ich, nicht nur ich, sind wir als Menschen weit, weit davon entfernt, das wirklich zu verstehen. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly.
Wir sitzen in Uwe Westphals blitzblank aufgeräumter Wohnung in Hamburg-Maschen auf seinem hellbraunen Veloursofa. Er brauche nicht viel zum Leben, sagt er. Hier in seinem Wohnzimmer kann er die Natur nicht durcheinander bringen, wenn er einen Vogel imitiert. Sofort bin ich an der Nordseeküste mit ihren offenen Salzwiesen, einer der wenigen Orte, wo sich die Lerche noch zu Hause fühlt. Fast fügt sich zum Gesang von Uwe Westphals Lerche wie von selbst das Schreien der Möwen und der Wind auf der Haut.
Das kann sie minutenlang, kann da auch gleichzeitig atmen, singen und fliegen. Ich arbeite dran.
Ich sehe, wie schön Sie die Augen dabei schließen. Ist es in dem Moment so, wenn Sie so einen Vogel nachmachen, dass Sie sich auch so ein kleines bisschen wie ein Vogel fühlen?
Oft ist es so, ja. Also bei anderen Tieren auch, also Säugetiere noch mehr. Das heißt, wenn mir jemand auf 100 Meter Entfernung, wenn ich einen Menschen sehe, werde ich unruhig zum Beispiel. und haben Fluchtinstinkt. Weil ich natürlich auch weiß, der Vogel regt sich auf. Und also es ist eine, ich sag mal, es ist eine Mischung aus Wissen, also aus intellektuellem Wissen, weil ich weiß, dass das eben eine Störung ist, aber auch das Fühlen. Also ich behaupte ja, man kann also auf geistigen Wege mit den Tieren kommunizieren. Da habe ich schon so viele Erlebnisse gehabt, die kann man gar nicht anders erklären.
Von den Erlebnissen möchte ich natürlich gerne mehr erfahren.
Also mal ein Beispiel, ein Trupp Kraniche flog über mich weg. Und ich so aus vollem Herzen, aus tiefstem Herzen, das ist wichtig, nicht einfach nur im Kopf, sondern aus tiefstem Herzen, habe ich ihnen gute Reise gewünscht, weil sie waren auf dem Zug nach Süden. Und das habe ich also hochgeschickt. Da fingen die an zu trompeten. Die Formation löst sich auf, kreist dreimal über mir und zieht weiter. Ich fühle einfach eine ganz tiefe Verbundenheit, die weit über den Intellekt hinausgeht, sondern es ist einfach eine Herzensverbundenheit mit der Natur und ihren Geschöpfen.
Glauben Sie, dass Vögel telepathische Fähigkeiten haben?
Telepathie jetzt nicht. Was ich aber weiß, dass Gänse zum Beispiel unglaublich trauern können. Also ich weiß es von einem Jäger, der hatte eine angeschossene Gans. Und die hat er dann mitgenommen und gesund gepflegt. Und der Ganter flog die ganze Zeit laut klagend, rufend und suchte nun seine Partnerin. Und naja, als sie dann wieder fit war, wurde sie wieder ausgewildert, da wo sie dann herkam. Und er sagt, das kann man sich nicht vorstellen, was das für ein Freudentaumel und Freudengeschrei war. Seitdem schießt er nicht mehr auf Gänse.
Vor unserem Gespräch in Uwe Westphals Wohnzimmer begleite ich ihn bei einer seiner naturkundlichen Führungen. Diesmal geht es mit 15 Teilnehmenden durch die untere Seewe-Niederung, ein Naturschutzgebiet bei Hamburg.
Dachte ich mir schon, dass die jetzt hier sind. Da hinten sind die ganzen Gänse, laufen jetzt ins Wasser. Ja, die ganze Bucht voll.
Auf der Hälfte der Strecke kommt die Gruppe an einen großen See, der auf unserer Seite von einer Bretterwand abgeschirmt wird, sodass wir die Natur beobachten können, ohne sie zu stören. Durch die Guckschlitze sehen wir auf eine weite Wasserfläche mit Massen an Vögeln.
Wie viele Gänse sind das jetzt ungefähr?
Also gestern habe ich mal gedacht, wären wir gleich so um die 600. Aber gezählt habe ich sie nicht. Und diese kleineren Vögel, die da auf dem umgefallenen Baum sitzen, das sind Stare. Und zwar sieht man noch, wenn Sie die mal angucken, da sind schwarze Stare und braune Stare. Und die braunen sind die Jungvögel, die sind auch so erdfarben. Und nachher zum Herbst hin kriegen sie ja so ein weißes, so ein Perlmuster.
Stare sind selten geworden, oder?
Ja, das ist eine rote Listeart mittlerweile tatsächlich. Zählen zwar immer noch zu den häufigsten Vogelarten Deutschlands, aber der Rückgang ist gewaltig.
Das liege daran, dass seine bevorzugten Lebensräume immer kleiner werden. Zu wenig Baumhöhlen, zu wenige Hecken mit Beeren, zu viele bebaute Flächen, zu viel extensiv gedüngte Wiesen mit kaum Insekten. Das war ein echter Kiebitz. Bei Uwe Westphal klingt er so.
Kann man auch auf Plattdeutsch übersetzen, wo blieb ich, wo blieb ich, wo blieb ich, wo bleib ich? Ich habe den wirklich live miterlebt, den Niedergang. Also das war schon heftig, das zu erleben. Von einer Massenart zu einer Seltenheit. Also heute eine stark bedrohte Vogelart.
Weil der Kiebitz kaum noch feuchte, kurzgrasige Wiesen zum Brüten findet, mache er in seiner Not einen fatalen Fehler.
Und dann gehen sie so auf Maisacker. Hier zum Beispiel ist ein Maisacker. Da könnten die Kiebitze dann prima brüten, aber da finden die Küken nichts zu beißen. Also heißt das eine ökologische Falle.
Uwe Westphal erzählt auch über andere stark gefährdete Vögel, wie den Wachtelkönig oder den Wendehals. Vor allem aber will er die Faszination für die Tiere wecken. Denn was man kennt, das schützt man auch.
Das ist der Sumpfrohrsänger. Singt gerne nachts, aber nicht nur.
Ist das Gezwitscher jetzt?
Ja, und vor allen Dingen können die alles nachmachen. Man hatte schon bis zu 200 verschiedene Vogelarten im Gesang von Sumpfrohrsängern festgestellt. Nicht nur heimische Arten, sondern auch afrikanische Arten.
Das ist ein Zugvogel, der im tropischen Afrika überwintert. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt einen eigenen Gesang hat. Er imitiert einfach unglaublich viel. Also wenn so ganz, ein ganz abwechslungsreiches Geschwurbel, das ist der Sumpfrohrsänger. Also wenn irgendwie Schafstelze, Spatzen, Schwalben, was ich, irgendwas durcheinander singt, das ist der Sumpfrohrsänger. Ja, das ist die Seewe. Die Seewe Tal den Namen gab. Es war übrigens so ein harter Kampf, bis das hier Naturschutzgebiet wurde. 1975 erfolgte der erste Antrag auf Unterschutzstellung. Warten Sie mal, wie lange es gedauert hat, bis es tatsächlich unter Schutz gestellt worden ist. 18 Jahre. Das ist 1993. Zu dem Zeitpunkt war hier schon sehr viel zerstört durch intensive Landwirtschaft. Also 18 Jahre. Also Naturschutz ist ein sehr, sehr langatmiges Geschäft.
Dieses schwierige Geschäft hat ihn sogar zweimal in ein Burnout gebracht. Das war in der Zeit, als er noch für den Naturschutzbund gearbeitet hat. Wenn man sich für den Schutz des sibirischen Tigers, für Schimpansen oder Elefanten einsetze, sagt er, würde man gefeiert. Engagiere man sich aber gegen fragwürdige Bauobjekte und für den Kammmolch, den Feldhamster oder den Wachtelkönig, sei man ein Fortschrittsfeind oder Arbeitsplatzvernichter. Es sei ein zermürbender Kampf gewesen.
Dieses Klimpern da, zilp, 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 das ist der Zilp, zilp. Ein kleiner Laubsänger.
Hier in der Seewe-Niederung gibt es neben vielen gefährdeten Vögeln das deutschlandweit größte Vorkommen der Schachbrettblume, die vom Aussterben bedroht ist. Die weiten Feuchtwiesen bilden mit den kleinen Seen eine Landschaft, die selten geworden ist. Mit Brutmöglichkeiten für Vögel wie der Gartengrasmücke, dem Eisvogel, Kranichen oder...
Das gehört eben. Das ist einer unserer Stars hier, das ist der große Brachvogel. Auch eine Art, die vom Aussterben bedroht ist, bundesweit. Aber hier gibt es noch immer ein, zwei Paare. Bussardgröße. Mit so einem langen, ibisartig gebogenen Schnabel, so nach unten gebogen. Der ist auf den offenen Flächen. Da fliegt er so hoch. Und im Abgleiten dann.
Haben Sie damit schon mal Vögel angelockt?
Ja, das mache ich ja grundsätzlich nicht, weil muss man tatsächlich vorsichtig sein, weil man wie ein Trauerschnäpper, der dann gerade aus dem Süden gekommen ist, sagt sich, oh, tolles Revier hier. Und dann kommt irgend so ein Freak und haut ihm den Gesang um die Ohren, möglichst laut. Gibt der Tonträger. Und dann dachte er, ach, schade, das Revier ist schon besetzt und zieht weiter.
Nach der Führung durch Seewetal, unserem Gespräch bei Uwe Westphal zu Hause und einem kurzen Zwischenstopp auf dem Hof seiner Verwandtschaft, ist er so nett, mich noch bei meinem Bruder vorbeizufahren, bei dem ich während der Aufnahmen wohne. Sein Elektroauto ist so leise, dass es von jedem Vogel mit Leichtigkeit übertönt wird.
So, jetzt sitzen wir wieder im Auto. Wir waren jetzt gerade so an dem Ort, wo Sie auch viel als Kind waren. Was waren Sie für ein Kind?
Ich war ein sehr schüchternes, zurückhaltendes Kind.
Und die Tiere eben dann schon ganz früh irgendwie auch ein Freund und vertraut?
Ach, war Teil des Lebens, ne? Waren die einfach Kühe, die Schweine, Hühner, Katzen, Hund, war alles Teil des Lebens.
Und wie fingen Sie dann an, die ersten Tiergeräusche zu entwickeln?
Also mit den Hühnern und mit den Kühen, ja, da einfach Spaß an der Freude.
Und wie machen Sie das? Sie haben ja eine ganz andere Anatomie als ein Vogel.
Das ist richtig. Also Vögel haben eine sogenannte Syrinx, also das Lauterzeugungsorgan. Das haben nur Vögel. Und ja, dadurch, dass es paarig angelegt ist, gibt es natürlich Obertöne, Schwebungen. Und das gibt dann eine spezielle Klangfärbung. Und diese spezielle Klangfärbung, die muss ich versuchen, mit meinen Mitteln hinzukriegen.
Und Ihre Mittel sind so ein bisschen durch die Zähne, habe ich gesehen?
Zähne, Flippen, wie auch immer. Aber einiges geht gar nicht und einiges kriege ich sehr gut hin. Wir haben auch mal so eine Gramme angefertigt von Originalaufnahmen und meinen Imitationen. Und das ist teilweise schon sehr ähnlich. Ja, aber das ist so mein Anspruch, eben die Klangfärbung hinzukriegen.
Kaum angekommen, begrüßen uns die Enten, die bei meinem Bruder und seiner Frau im Teich wohnen. Zwei Entenmütter mit 9 Jungen.
Guck mal hier.
Jetzt kriegen sie Haferflocken und da kommt jetzt Emma mit ihren Kleinen. Die kriegen aber einen anderen Platz.
Guck mal hier.
Mein Gott, sind die gierig, oder?
Die könnten von morgens bis abends fressen, ne?
So eine Ente kann man doch nachmachen, oder?
Nee, das sind ja auch Zahme. Die sind schmerzfrei.
Wie klingt das dann?
Eine Erpel macht so. Präp, 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 präp,
von einer Sekunde auf die andere lassen die Enten die begehrten Haferflocken stehen und sausen ins Wasser.
Was habe ich gesagt? Gut, gut.
Hat Uwe Westphal eigentlich einen Lieblingsvogel?
Oh ja, viele. Also mindestens 3. Wenn ich also wirklich auf 3 runterbrechen müsste, auf einen geht nicht, dann wäre es Kiebitz, Star und Teichhuhn.
Der Kiebitz, besonders wegen seiner faszinierenden Flugakrobatik während der Balz, mit spektakulären Abstürzen und tollkühnen Kapriolen. Der Star wegen seiner atemberaubenden Imitationskunst mit einem Repertoire vom Handyklingeln bis zum Froschquaken. Aber warum das Teichhuhn?
Und das Teichhuhn, das hat eine besondere Bedeutung, aber dazu müsste ich ganz lange ausholen. Also im Grunde hat das dafür gesorgt, dass ich so Auftritte machen kann.
Auftritte bei Vogelführungen, aber auch im Fernsehen, zum Beispiel bei Stefan Raab.
In der 13. Klasse, weil ich meine Arbeit verhauen hatte wegen Krankheit, hätte ich keine 1 gekriegt in Bio. Und deswegen habe ich mich dazu hinreißen lassen, vor der gesamten Lehrerschaft plus Oberschulrat eine mündliche Prüfung in Bio zu machen.
Nämlich über das Teichhuhn.
Ja, und die habe ich dann mit Bravour bestanden und habe dann doch eine 1 gekriegt. Und die Lehrer alle, das ist doch sonst immer so still. Und ich war da völlig souverän. Die konnten sie überhaupt nicht greifen. Und außerdem mache ich das gerne, weil das so unauffällig ist und so bescheiden. Und das ist nicht so aufdringlich, wie ich auch nicht. Im Freiland sieht man die ja auch nie, also nur am Teich. Und dann pirschen die da so rum. So ähnlich.